Nothing. Matzes Kinowoche.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer von Matzes Kinowoche bei Folge 112, muss das sein, glaube ich. Wirkt mir jetzt schon. Zwei kleine Hinweise vorher. Es kann sein, dass sich diese Folge jetzt anders anhört als vorher, denn der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Es gab einen relativ großen Podcast-Umzug. Näheres dazu wird es wahrscheinlich auch nochmal irgendwo anders geben. Und davon ist halt die gesamte Welt Nerdpool mit betroffen. Wir sind jetzt bei einem anderen Anbieter und da wird die Postproduktion tatsächlich auch teilweise übernommen. Das heißt, es kann sein, dass sich das jetzt anders anhört. Ich muss einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Schreibt gerne, wie es ja gefallen hat oder was besser klingt. Zweite Sache, bei dem Film, über den heute geredet wird, den habe ich vor Ewigkeiten gesehen, gefühlt. Das heißt, ich habe nicht mehr alles so im Hinterkopf. Falls man also Tastatur kleckern hört, das liegt daran, dass ich am Laptop noch meinen Text nebenbei offen habe, um zu gucken, wie mir denn so gefallen hat. Es war jetzt eine Woche Pause und die WM, sie hinterlässt Spuren. Es ist irgendwie relativ wenig im Kino los, aber umso schöner für einen Film, der letzte Woche angelaufen ist. Und zwar nicht weniger als dem bisherigen Horror-Highlight des Jahres. Und vielleicht hört man das am Raumklang. Ich sitze nicht bei mir allein im Kabuff, sondern sitze im Wohnzimmer. Das heißt, Antje ist auch da.
Hallo!
Hast jetzt gut ausgehalten, dieses Rambling, diese zwei Minuten, die du einfach nur still hier sitzt. Hast du gut gemacht.
Dankeschön.
Ja, es soll heute in erster Linie um Hereditary gehen, dem wir vor... Wann war denn die PV?
Ist lange her. Wir haben jetzt Juni, ich würde sagen April.
Irgendwie so.
Sie war vor der PV von Avengers Infinity War. Also so um den 15. April rum.
Ja, und... Es war generell eine super merkwürdige Situation, weil... Am Tag der Hamburger Pressevorführung wurde ein Embargo festgelegt. Das heißt, die ganzen Berliner Kollegen durften schon drüber schreiben und reden. Und wir saßen dann hier und waren so, doof, ne?
Naja, wobei man dazu sagen muss, dass das dann im Nachhinein auch für die anderen zurückgenommen wurde.
Ah, okay. Aber es war eine sehr lustige Frage, weil wir halt alle aus dem Kino rauskamen und wir fünf Leuten oder so standen wir danach noch vorm Kino und waren so, das geht doch nicht.
Ja, wir würden jetzt eigentlich gerne was über den Film sagen.
ja, Hereditary kam schon mit einigen Vorschusslorbeeren irgendwie an. Also auf wie vielen Festivals lief der?
Ich weiß nicht, er lief auf jeden Fall auf dem Sundance. Hm. Und wenn da ein Film gut ankommt, dann wird das ja relativ schnell bekannt.
Ja.
Dann ist im Grunde, wenn es ein Sundance-Hit ist, dann beeinflusst das auch so ein bisschen die darauf folgende Berichterstattung.
Und sehr, sehr schnell kam dann das typische beste Horrorfilm des Jahres, was man...
absolute Untertreibung.
aber erstmal dazu, ich meine, wir hatten ja auch zusammen Ghostland besprochen.
Mhm.
A Quiet Place war auch schon und Ghost Stories habe ich immer noch nicht gesehen. Mhm. Aber also generell für Horrorfans ist das Jahr bisher extrem gut.
Ja, Quiet Place würde ich jetzt ausklammern, aber... Das stimmt schon, ja.
Aber da weißt du ja auch, dass du einer der wenigen bist, die den nicht so... Also, ich finde, der kommt ja mega gut an.
Ja, ich finde es halt, wie gesagt, nach wie vor unverständlich. Oh. Aber gut, also so, was den Durchschnitt angeht und den Tenor, zählen wir den mal da mit zu den guten Filmen. Und ja, dann ist das schon ein sehr gutes Horrorjahr, was mich natürlich sehr freut.
Ja.
Da kann Insidious 4 nicht viel anrichten dagegen. Oh. Der es halt so runterzieht.
Den haben wir ja am Anfang besprochen des Jahres. Ah, ja, stimmt. Oh Gott.
Und es kommt ja noch ein bisschen was. Also ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der sich selber Slenderman freut, wenn der halt sich jetzt irgendwann mal entscheidet, rauskommen zu wollen oder nicht.
Ich fand den Trailer eigentlich auch sehr
hysterisch. Ich mag den Trailer und ich weiß nicht, also es gibt ja jetzt Verhandlungen wegen der Veröffentlichungspolitik wegen Sony, die den ja kleiner rausbringen wollen als die Macher. Und deshalb, ich weiß, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch gar nicht mehr kommt. Aber das ist zum Beispiel ein Film, auf den ich mich noch sehr freue.
Ja, durchaus.
Oder auch jetzt der Trailer von dem zweiten Unfriended, der ja im Deutschen heißt Unknown User. Den finde ich auch überraschend interessant, so allein vom Thema her. Ich meine, so Darknet und so bin ich immer mit vorne mit dabei. Nee, kommt noch ein bisschen was.
Ja, aber wahrscheinlich keiner besser als Hereditary.
Und das ist relativ unwahrscheinlich, ja.
Denn, was man auf jeden Fall sagen kann, all die Lorbeeren, die der Film vorher eingeheimst hat, sind durchaus berechtigt.
Ja, ich finde ihn halt, weshalb ich eben untertrieben meinte, war, dass ich ihn tatsächlich nicht nur als besten Film in diesem Jahr empfinde, sondern dass ich ihn generell zu den, keine Ahnung, wenn man irgendwie sagt, so man muss 50 Horrorfilme einmal in seinem Leben gesehen haben, um sich so einen Eindruck zu verschaffen, was das Horrorgenre kann. Also meinetwegen 50 Klassiker von Psycho bis Saw und häufig die komplette Bandbreite sowohl vom Thema als auch vom Jahr, von der Zeit her abzudecken. Ich würde Hereditary halt echt dazu zählen. Deshalb ist es für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten.
Ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie der sich im Laufe der Zeit diesen Pantheon macht. Also ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er irgendwann in die Gefilde eines Rosemary's Baby oder sowas aufsteigt. Worum geht es erstmal? Wir müssen jetzt natürlich relativ vorsichtig sein, was Spoiler angeht.
Ja.
Es geht erstmal darum, dass die erste Einstellung ist halt auf einer Beerdigung. Falls du mich komplett.
Naja, die allererste Einstellung ist, wir sehen ein Baumhaus und fahren von diesem Baumhaus in ein Miniaturmodell von einem weiteren Haus und dort fängt dann der Film an. Das ist die allererste Einstellung, wenn man ehrlich sein will.
Die Geschichte geht halt los, dass das die Matriarchin einer Familie wird beerdigt und zieht die Familie, wie hießen die, hatten noch so einen relativ Graham. Mhm. Familie Graham zieht das relativ runter. Gerade die Annie, gespielt von Toni Collette.
Naja, eigentlich ja eben nicht. No. Es zieht ja eigentlich nur die kleine Tochter runter und die Charlie. Und die anderen sind ja eben, also der Vater hat ja ein relativ neutrales Verhältnis zu der Mutter, deshalb, oder zu seiner Schwiegermutter, deshalb ist er da so ein bisschen raus. Aber mir fallen immer nur die Schauspielernamen ein. Peter, der Sohn, und die Mutter, Annie, die sind ja eben nicht so traurig, wie sie sein sollten. Im Gegenteil, Annie fragt sogar, müsste ich trauriger sein? Also sie ist ja eben eher, die haben eher damit zu kämpfen, dass sie nicht so traurig sind, wie sie es eigentlich sein sollten, wenn doch ein sehr nahestehender Verwandter stirbt, gerade die Mutter. Jetzt bei der Oma kann man noch sagen, Distanz so. Da ist Charlie ja so ein bisschen offenbar das Lieblingskind auch gewesen, was Annie auch Charlie sagt. Aber gerade Annie ist ja halt so, tangiert das eigentlich alles überraschend wenig und leidet eigentlich mehr darunter, dass sie das weniger tangiert, als es sollte, als unter der eigentlichen Sache.
Ja, also sagen wir es aber, ihr geht's nicht gut. Also es ist irgendwie...
es der liegt Film, etwas in der Luft.
Der Film macht sehr, 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 sehr schnell klar, okay, also irgendwas stimmt hier einfach nicht.
Ja, das stimmt. Und zwar nicht nur auf erzählerischer Ebene, sondern auch auf visueller Ebene. Aber da kommen wir ja später noch zu.
Ja, wahrscheinlich. Dann kommt es halt durchaus zu merkwürdigen Ereignissen. Und nach und nach...
Eskaliert alles.
Ja, geht der Film eine Spirale runter und es wird alles immer, immer schlimmer.
Genau, wobei man am Anfang auch nochmal sagen muss, man weiß halt lange nicht... Die Dinge, die passieren, was Matze gerade gesagt hat, da weiß man lange Zeit weder als Zuschauer noch als genauso wenig wie die Figuren im Film, die können nicht einschätzen, ob das, was passiert,
wo das herkommt,
weil es könnten in diesem Kontext, und der Film ist ja auch sehr lange als Drama inszeniert und betont auch mehrmals, dass in der Familie durchaus psychische Störungen eine Rolle spielen, ohne da jetzt genauer drauf eingehen zu wollen. Wir wissen halt lange nicht, hat das irgendeine übernatürliche Herkunft, was sehr lange einfach nicht erwähnt wird, oder hat das alles, ist es auf eine psychische, Stress oder so zurückzuführen?
Das ist halt auch eine Sache, wo ich schon glaube, dass der Film vielen Leuten vor den Kopf stößt, was er, glaube ich, auch macht. Ich glaube, die Publikumsstimmen sind nicht so richtig positiv,
nee,
weißt
du
das nicht?
Das stimmt tatsächlich. Also in den USA hat man ja dieses System, dass Zuschauer, ich weiß nicht, wie ausgewählt das ist, aber es werden ja Zuschauer regelmäßig befragt. Und da hat der Film übertragen auf das deutsche Notensystem eine 4+ erhalten. Das ist natürlich eine riesige Spannbreite. Wenn man sagt, von Kritikern hat der Film eine 1 erhalten. Also ich habe eine einzige negative Review gelesen. Und
soll ich mal Metacritic aufmachen oder Rotten Tomatoes?
Ich glaube, da liegt, kannst du gerne machen, ich glaube, der liegt so bei 86%. Die einzige richtig negative Review, die ich gelesen habe, war von Observer.com und das ist eher so eine Hipster-Backlash-Review, die man nicht ernst nehmen kann, wo auch wirklich so, keine Ahnung, 5 von 6 Passagen spoilern einmal den kompletten Film und in der letzten Passage steht dann, ach, wir sollten übrigens nicht spoilern. Also sowas kann ich dann halt nicht ernst nehmen.
Ja, Rotten Tomatoes, finde ich, ist da eigentlich ein ganz guter Indikator. Tomatometer 91%, also bei den Kritikern, Audience Score 56.
Ja, also geht halt völlig auseinander. Hauptkritikpunkt von den Zuschauern ist in erster Linie, oh, ist ja gar kein Horrorfilm, ist ja eher ein Drama, wo ich mir so denke, ja, klar, macht irgendwie, ich verstehe das, da ist eine Erwartungshaltung und Horror heißt für viele halt heutzutage, ich möchte mich möglichst viel erschrecken. Für mich ist halt eine Genre-Einordnung kein Indiz für Qualität. Deshalb ist es für mich auf der anderen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, ihr macht, also ich verstehe es nicht.
Wobei das auch ja ein Kollege von uns ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat.
Ja, wobei ich dann ja kam mit einem Argument, ich finde, der Film sorgt dafür, dass wir eigentlich alle mal überdenken müssen, was Horror für uns ausmacht. Also ein Kollege von uns hat gesagt, dass ihn die dramatischen Aspekte in dem Film, die haben ihm viel mehr Angst gemacht als die Horroraspekte. Und dann denke ich mir so, ja, aber ist dann das Drama in dem Moment nicht der Horror? Vielleicht sollte man einen Horrorfilm darüber definieren, womit er einem Angst macht und nicht also wenn in einem Horrorfilm das Drama einem Angst macht, dann kann es ja trotzdem ein Horrorfilm sein, wenn Angst und Furcht und Ekel und so weiter, wenn diese negativen Gefühle am Ende dominieren, ist ja vollkommen egal, ob das geschieht, indem man jemanden erschreckt, indem man Fratzen irgendwie in die Kamera springen lässt, indem man irgendwelche Kreaturen auftauchen lässt, also der Film ist für mich halt trotzdem durch und durch ein Horrorfilm, aber eben durch Drama getrieben. Und ich finde, das schließt halt überhaupt sich nicht aus.
Ja, das ist echt eine Frage der Genredefinition. Und der Film schafft es tatsächlich, dass man, wie du meinst, eigentlich sich auch ein bisschen darüber Gedanken macht. Weil ganz, ganz lange ist er halt einfach sehr realitätsnah. Mhm. Mal ausgenommen von ein paar Dingen. Und das sind tatsächlich auch einfach Sachen, die einem durchaus mitnehmen und die einfach so inszeniert sind, dass man da teilweise, also wenn ich da an die Einzelne denke, beim, ich sag mal, Schlafwandeln, wo ich einfach da mit offenem Mund so saß und dachte mir so, verdammt, ey, ja, was ist hier jetzt los? Weil das kommt auch immer, wie ich finde, ziemlich aus nichts. Der Film, wenn sich tatsächlich Figuren zu so einem Seelenstriptease hinreißen lassen. Das macht der Film unfassbar geschickt, dass er das sehr, dass er es nicht ankündigt und die gesamte Zeit durchzieht, sondern durch diese Mischung aus diesen kruden Story-Elementen, wo man nie so richtig weiß, bis zum Ende, okay, wo geht das jetzt hin? Und dann dreht er sich aber wieder und dann hat man wieder etwas, was theoretisch ja alle kennen. Mhm. Nämlich so eine komischen Aussprachen in der Familie, wo dann die Seele offengelegt wird. Mhm. Das erzeugt die gesamte Zeit so einen richtigen Sog, dass einen der Film einzieht. Mhm. Man muss allerdings dann auch sagen, der ist halt schon artsy. Ist schon.
Wobei auch das für mich, es gibt ja kein deutsches Wort für diesen Begriff. Und deshalb ist artsy für mich immer so ein bisschen der Inbegriff eher so hipsteresk im Deutschen. Und das ist in meinen Augen nicht unbedingt der positivste Aspekt. Ich würde ihn halt wirklich ich würde sagen, er ist künstlerisch, wenn man es so will. Mhm. Weil er ist optisch natürlich ein Brett. Also da steckt so viel System hinter und man.
Du hast ihn jetzt auch schon ein zweites Mal gesehen. Ich glaube, beim zweiten Mal fallen einen, was dieses ganze Miniaturding und so.
Mhm. Einmal das und auch erzählerisch, Stichwort Foreshadowing, aber da kann man halt nicht so viel drauf eingehen, weiß nicht, ob wir später noch spoilern wollen, aber da gehe ich jetzt mal nicht so drauf ein. Der ist halt künstlerisch unfassbar durchdacht, auf der optischen wie auch auf der akustischen Ebene. Also der hat einen brillanten, eigentlich sehr minimalistischen, aber irgendwie auch so markerschütternden Score.
Und nicht nur das, Sounddesign ist in diesem Film das zeigt einfach, wie guter Horror über Sounddesign funktionieren kann.
Genau.
Weil es ist jetzt beim zweiten Mal aufgefallen, dass ich es dir schon mal gesagt habe.
Ja.
Es gibt halt so ein, zwei Sachen, wo ich echt so dachte, so, okay, bin jetzt nur ich, dass der das hier hört, oder ist das im Film?
Ja.
Und wenn der Film einen zu einem Punkt bekommt, wo man über solche Sachen Gedanken macht, dann ist das ja, dann hat der Horror einfach funktioniert.
Ja, also er spricht auch auf sehr unterbewusste Weise und damit halt genau andersrum, als es andere moderne Horrorfilme machen, die Sinne an. Also ich meine, ja, ein Conjuring ist wirklich gut. Und es ist jetzt ein bisschen gemein, dass ich Conjuring als Negativbeispiel nehme. Ah, nehmen wir mal Insidious 4. Den hast du ja auch gesehen, der ist ja ein bisschen näher noch dran. Da besteht der Reiz für den Zuschauer daraus, dass er alle 10 Minuten erschreckt wird. Und im Grunde ist auch das der einzige Grund, weshalb er nicht einschläft die ganze Zeit. Bei Hereditary ist es genau andersrum, weil er eben genau darauf verzichtet.
Ich hatte ein, zwei Mal, war ich so ein bisschen so, die Augen wurden ein bisschen enger.
Das kann ich leider gar nicht nachvollziehen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die spoilert jetzt auch nicht, die kann man aber hervorragend als Beispiel nehmen, weshalb dieser Film so gut funktioniert. Und in seiner Abwesenheit von Jumpscares. Es gibt relativ am Anfang, kurz nachdem die Oma gestorben ist, eine Szene, da verlässt Annie ihr Atelier und macht das Licht aus. Und man sieht die Umrisse ihrer verstorbenen Mutter. Und dann macht sie das Licht an und es ist weg. Und sie geht. Und das war's. Und in diesem Moment baut der Film eine Spannung auf, die man von anderen Horrorfilmen kennt, die sich aber irgendwann relativ zügig nach diesem Spannungsaufbau in diesem Schock entlädt. Und das passiert hier nicht. Im Grunde baut der Regisseur relativ am Anfang einen Jumpscare auf und hört nie auf, ihn aufzulösen. Das heißt, im Gegenteil, er unterfüttert diesen Moment immer noch mit noch ganz vielen anderen Ideen. Denn wie oft es in diesem Film vorkommt, dass man irgendwo hinten im Hintergrund meint, etwas zu sehen. Und dann ist da aber gar nichts. Und eigentlich muss verdammt nochmal jetzt der auflösende Schock kommen, weil irgendwas von hinten nach vorne springt. Und es passiert einfach nicht. Also im Grunde muss man sich den Film so vorstellen, er baut 130 Minuten einen Jumpscare auf und er löst dich aber nicht. Und natürlich macht er noch mehr, er erzählt dann noch eine Geschichte und ist voller Symbolismus. Aber nur um mal den Spannungsaufbau zu erklären und weshalb ihn vielleicht viele Blumhouse-geschädigte Zuschauer, sorry Blumhouse, ich mag die Filme ja eigentlich meistens, weshalb die den nicht mögen, weil sie sind es gewohnt, dass der Jumpscare aufgelöst wird und das macht der Film das eben nicht.
Ist halt das Perfekte, das hatte ich ja auch, glaube ich, hier mal im Cast erzählt, als ich das zweite Mal aus S rausgegangen bin. War ich mit einem Kumpel drin, wir beide, ey, geiler Film, ja, geiler Film. Und zwei Reihen vor uns einer, ich habe mich ja nur einmal erschrocken, scheiß Film. Das ist halt genau dieses Ding. Das ist ein Film für, ich sag mal, Konnoisseure der alten Schule.
Ja, genau.
Der ist halt, wenn der eine Sache macht, dann ist es Atmosphäre. Und die drückt einen so dermaßen in den Sitz, halt durch diese Mischung aus sehr intelligenten Kamerafahrten, was gezeigt wird, was nicht gezeigt wird, ist einfach super. Mhm. Dann halt, wie gesagt, das Sounddesign, der Score. Den ist übrigens bei Spotify. Es macht durchaus Spaß, sich den anzuhören, so zwischendurch. Das ist einfach fett. Und dann eine Sache, wo man ja auch, sagen wir hatten da auch schon Diskussionen drüber, Schauspielerleistung.
Mhm.
Ich glaube, Toni Collette, muss man nicht sagen, hat ja auch, gibt ja auch den Push, dass sie bei den Oscars nominiert wird,
ja,
bitte, für die Rolle.
Das merkt man halt jetzt schon, ich weiß nicht, man muss sich mal den, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch einen neueren gibt, aber den aus meiner Erinnerung neuesten Trailer mal anschauen, der ist halt ausschließlich auf Toni Collette zugeschnitten. Man hat einmal den sehr intensiven Monolog in dem Film, der wird halt aufgesplittet und dazwischen hat man immer wieder Zitate, die sich nur auf ihre Figur beziehen in Kritiken, wenn sie hervorgehoben wurde, Entschuldigung. Und da sieht man schon, wenn das schon auf dem deutschen Markt gemacht wird, kann man sich vorstellen, dann wird's in den USA auch gemacht und sowas macht man nicht, wenn man eine Schauspielleistung nicht besonders in den Vordergrund schieben möchte. Deshalb, ja, haben sie sehr früh gesagt, eine For Your Consideration-Kampagne für Toni Collette geben. ist natürlich die Frage, ob sie es mit ihr stellvertretend machen, damit die Leute generell auf den ganzen Film aufmerksam werden, weil Toni Collette ist einfach eine gestandene Schauspielerin. Ich kann mir vorstellen, dass es erfolgreicher zu sagen, guckt euch mal an, was die euch seit Jahren bekannte Schauspielerin aktuell für einen Film hat, den ihr vielleicht nicht kennt, als einfach nur zu werben mit, guckt euch mal den Film an, ist ein Horrorfilm, aber vielleicht gefällt er euch ja trotzdem so. Deshalb ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aber sie spielt natürlich mit ihrer sehr offensiven Performance alle so zwangsläufig an die Wand, weil alle anderen um sie herum viel, viel kleiner und viel filigraner agieren. Aber ich habe halt schon gehört, dass sich viele an Alex Wolff stören, so ein bisschen.
Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil der, das ist strange, dass er, wie er spielt, wie ich finde.
Also ich sehe in ihm eigentlich die Umkehrung von Toni Collette. Sie wird immer wahnsinniger und er wird immer in sich gekehrter. Das einzige Problem, was ich jetzt hatte, ich habe ihn jetzt einmal auf Deutsch gesehen. Die Synchro an sich ist gut, aber die Crying Parts von ihm, die wirken halt unfreiwillig komisch und das tut mir so ein bisschen leid. Das fand ich
auch auf Englisch schon.
Das habe ich auch schon gehört, kann ich da gar nicht nachvollziehen.
Also für mich war es immer so genau auf der Kippe zwischen okay, der ist jetzt komplett überfordert mit der Situation.
Genau.
Und das ist so ein Tickchen zu viel. Deswegen hat es für mich noch funktioniert. Aber da ist halt das Zünglein an der Waage, glaube ich, bei jedem irgendwie so ein bisschen anders.
Jetzt muss man tatsächlich auch ja sagen, er spielt eine Rolle. Wie alt mag seine Figur sein in dem Film? Die ist noch nicht 20. Die ist 17, 18, würde ich sagen.
Ja.
Er geht ja auch noch auf die...
Er darf aber schon Auto fahren.
Genau. Es ist einfach mal sehr selten, dass Jungs in seinem Alter in Filmen weinen. Mal ganz blöd ausgedruckt. Das sind wir einfach gar nicht gewohnt, dass Jungs oder junge Männer im Kino so weinen, wie er das tut. Weil, wie gesagt, das ist halt einfach eine Seltenheit. Und ich glaube, das könnte auch noch ein bisschen damit reinspielen.
Okay. Da kommt ja nächste Woche ein Film, an dem wird auch geweint.
Richtig. Aber auch da ist es nicht der Junge.
Sicher?
Mhm.
Ah. Naja. ja, dann... Ich fand es ein bisschen schade, dass Gabriel Byrne so doch relativ wenig zu tun hatte.
Naja, er mimt halt den Fels in der Brandung, da hat man nicht so viel.
Ja.
Und er ist halt auch vor allem da, um... Naja, ich glaube zum einen, wenn seine Figur nicht da wäre, würde dann auch alles viel schneller eskalieren, wäre der Film halb so lang. Und er ist natürlich da, dass man sich als Zuschauer eine Figur wenigstens suchen kann, die nicht ganz... Also, an der man sich festhalten kann und die auch dazu dient, dass man so... Sie repräsentiert einen ja so ein bisschen als Zuschauer in dem ganzen Film.
Und ja, die vierte im Bunde, Millie Shapiro, ist halt schon durchaus eine Entdeckung. Also mit dem Make-up und so war schon klasse.
Ja.
Und auch, eine Sache, über die muss man nochmal reden. Wir versuchen das mal so spoilerfrei wie möglich zu halten. Die Auflösung.
Ist für mich keine Auflösung.
Nicht?
Nee, es ist für mich... jetzt gerade so, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, was auch andere seriöse Kritiker sagen und auch die sich ausführlich mit Analysen und so befassen. Natürlich ist es in gewisser Weise eine Auflösung, wenn man den Film einfach nur als stringent vorwärts erzählte Story betrachtet, weil es endet ja in dem Sinne nicht offen, sondern es läuft ja schon auf eine Sache zu.
Ja.
Aber da der Film sowieso nicht dazu da ist, dass man ihn einfach nur guckt, sondern indem man überlegt, was das alles zu bedeuten hat und der sich auf sehr viele verschiedene Weisen interpretieren lässt, ist das Ende für mich eigentlich eher so eine, wie soll ich das sagen, gibt einem so an die Hand, guck mal, so kannst du es sehen. Also das ist wirklich schwer, da jetzt drüber zu reden, ohne zu spoilern, aber es ist mehr so ein, und so... Mach da draus, was du willst.
Es gibt im Netz schon genügend Analysen.
Genau.
Ne?
Ja.
Also es ist auch so ein Film wie war das letztes Jahr? The Wailing? Die Besessenen?
Ja.
Da habe ich ja auch mit André noch drüber hier gepodcastet und er meinte ja auch, und hier kommt mit dir das und das nochmal an. Und da habe ich mir das angesehen und war so, stimmt.
Mhm.
So viel, dass da meistens einfach noch so viel mehr drin steckt.
Ja.
Was man nicht vermutet hätte, erstmal im ersten Moment. Und ich glaube, dass da Hereditary ähnlich wie The Wailing noch sehr, sehr, sehr viel mehr bietet als das bloße, das passiert hier.
Ja.
Und das Ganze als, ich sag mal, Langfilmdebüt ist eine Marke.
Ja, auch wenn mir der Regisseur ja echt ein bisschen leid tut, weil der wird jetzt so... Der kann mit seinem nächsten Film eigentlich nur alles falsch machen, wenn er nicht mindestens einen genauso guten Film abliefert. Das kennt man ja leider. Der nächste Film, wenn der einfach nur gut ist, dann heißt es gleich wieder, okay, es war nur ein One-Hit-Wonder. Das tut mir ein bisschen leid für ihn.
Bei wem war das noch so? Ich muss
Hatte man jetzt zuletzt bei dem Regisseur von It Follows. Der hat jetzt Under the Silver Lake gemacht. Den habe ich noch nicht gesehen, aber da geht ja schon alles in die Richtung.
Ich muss gerade an Duncan Jones denken, der mit Moon vorgelegt hat.
Ja.
Und dann Source Code habe ich immer noch nicht gesehen und dann halt Warcraft.
Bei ihm ist es ja so ein bisschen anders nochmal bei Regisseuren, die halt, wie gesagt, so was Kleines machen und dann sofort von Hollywood gekidnappt werden, so ungefähr. Da haben sie dann wenig Möglichkeit, ihr sehr spezielles Talent so in Großprojekte umzusetzen. Also hat man jetzt auch zum Beispiel, ich mag den Film wirklich, aber hat man jetzt bei J.R. Bione gesehen mit Jurassic World 2. Der hätte einen ganz anderen Film gemacht, wenn da kein Studio hintergestanden hätte. Und aber das führt so weit. Ich wollte verweisen darauf, dass wir vor ein paar Podcasts über Jurassic World 2 gesprochen haben und man kann sich das Ganze ja mal anhören.
In der letzten Folge, Folge 111. Nee, aber Hereditary, es ist, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Wenn man da komplett ohne Vorwissen reingeht, glaube ich, kann der Film einem schon sehr vor den Kopf stoßen. Mhm. Der ist speziell, durchaus. Aber es ist die gute Art speziell.
Ja.
Und es ist, wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo der Film so in 10, 20 Jahren steht insgesamt.
Ja, das bin ich auch.
Ich habe jetzt nichts von den anderen Starts der letzten zwei Wochen gesehen tatsächlich. Ich muss mal wieder mehr ins Kino. Da ist dann sowas angelaufen wie Overboard, das Remake der, wer war denn das?
Overboard.
Ja, ja, aber wir hatten damit
Kurt Ein Russell. Ein Goldfisch fällt ins Wasser.
Kurt Russell und, war es Goldie Hawn im Original?
Ja.
Ja. Das ist irgendwie ein Remake davon. Papst Franziskus, am Ende seines Wortes.
Von Wim Wenders,
ja. Von Wim Wenders, eine Doku.
Der mal eben gerade den besten Neustart hingelegt hat. Und in knapp 600 Kinos läuft. Also da sieht man mal was...
WM, ne?
Na, hat nicht unbedingt was mit WM zu tun. Wie gesagt, der läuft in fast 600 Kinos. Hereditary, glaube ich, noch nicht mal in 200. Also da kann man mal sehen, da steckt ein großer Verleih hinter, dass sie richtig was sich von dem Film erhoffen. Die haben halt auch eine riesen Werbekampagne gefahren.
Und der hat ja auch durchaus eingespielt bisher.
Ja.
Und es ist auch so ein Ding, da hätte ich es nicht gedacht, aber da meinte zum Beispiel, die Folge meines Gutes Neulich, hast du den schon gesehen? Und ich so, woher weißt du, dass es diesen Film gibt?
Ja, also ich habe das, glaube ich, noch nicht in einem anderen Podcast gesagt, weil das fühlt sich gerade so an, hätte ich das schon mal gesagt. Ich meine, wenn man Late Night Berlin guckt und in der Werbepause von Late Night Berlin läuft ein ausführlicher Werbespot für eine Doku über Papst Franziskus, dann merkt man offenbar, oder dann sollte man daran merken, dass der Verleih Universal Pictures große Stücke auf den hält.
Ja, was noch diese Woche anläuft, einmal die Fortsetzung von The Strangers, Opfernacht auf...
Hatten wir ja nicht schon drüber gesprochen?
Nee.
Ach so. Ich mochte den.
Wer da mehr... Also du hast ja eine Kritik geschrieben.
Ja, immer. Also ich mochte den. Es ist definitiv kein innovativer Horrorfilm, aber ich finde ihn trotzdem effektiv. Er hat einige sehr feine Jumpscares, das ist halt diesen dann das komplette Gegenbeispiel zu Hereditary. Aber ich mag einfach die Grundidee von der Reihe, wenn man es nennen kann, ja bisher nur zwei Filme, weil die Killer halt einfach so unglaublich banale Gründe haben. Also ich meine, die letzte im ersten Film wurde einer der Killer gefragt, warum macht ihr das? Und der Killer hat geantwortet, die Killerin hat geantwortet, weil ihr zu Hause wart. Und diese absolut
nihilistische
Antwort wird halt in dem Film noch getoppt.
Es ist halt, da muss man dann aber auch sagen, da ist es halt komplett andersrum als bei A Quiet Place, wo viele den gut fanden.
Genau.
Und du nicht. Und hier ist es halt, du findest den gut und viele finden Strangers 2 ja richtig kacke.
Ja, aber ich verstehe halt nicht, warum. Ich meine, es ist wirklich, es ist eine Hommage an das Slasher-Kino der 80er Jahre und deshalb ist er auch so blöd wie ein Slasher aus den 80er Jahren. Ich finde, dadurch, dass es so offensichtlich eine Hommage ist, finde ich es aber okay, wenn er auch die Fehler der 80er Jahre Slasher-Filme macht. Von daher, ich finde ihn sehr gut gefilmt, der hat ein schönes Setting, ich finde ihn solide gespielt, ich habe mich ein paar Mal erschrocken und fand ihn durchgehend spannend, also macht nichts Neues, aber ich fand ihn wirklich in Ordnung.
Dann, den findest du ja mega, lief bei Cannes.
Ach so, in Cannes. Ich sag ja immer auf Cannes, was eigentlich...
auf Cannes drauf, ne?
Nein, weil ich auf dem Filmfestival von Cannes, Cannes ist ja eigentlich die Abkürzung für, ne? Und deshalb sage ich immer auf Cannes, aber egal. Ja, The Rider. The Rider.
Da wollte ich immer noch mal, rede du mal über The Rider, ich gucke, ob der hier läuft.
Ist, ja, nun bin ich auch ein Pferdemädchen, aber jetzt muss man sagen, es ist halt ein Film, der sich im Grunde damit befasst, mit dem Image der unkaputtbaren Cowboys. Und normalerweise, wenn man Cowboys in Filmen sieht, dann sieht man die als, oder auch Rodeo-Reiter, dann sieht man die als die coolen Machos, die bringen vorher ein paar Sprüche, dann reiten sie irgendwie einen wilden Bullen oder ein wildes Pferd und dann fliegen sie runter und lassen sich feiern. Und das hat man hier zwar auch teilweise, aber der Film geht halt weiter und anhand eines Beispiels von diesem titelgebenden Rider wird das halt total hinterfragt, dieses Männlichkeitsideal vom unkaputtbaren Cowboy, was ich gerade schon sagte. Und er zeigt eben, dass nicht jeder Cowboy heile aus der Arena rausgeht, sondern der Film stattet beispielsweise einem seit dem geistig behinderten Cowboy im Krankenhaus einen Besuch ab, der seither pflegebedürftig ist. Oder diese Hauptfigur, die sich übrigens alle selbst spielen, also es ist sind keine Schauspieler, sondern das sind die Leute, denen das wirklich mal passiert ist. Mhm. Der hatte halt einen fast tödlichen Unfall und darf laut Arzt nie wieder aufs Pferd steigen. Und man verfolgt diesen Mann allerdings dabei, wie er trotzdem diesen Kontakt zum Pferd sucht. Und weil er halt von Indianern abstammt, die sich über die Arbeit mit Pferden definieren, ist es für ihn besonders schwierig, eben nicht weiter zu reiten, weil er definiert sich über das, was er tut. Und wenn er das, was er wofür geboren wurde, quasi, wenn er es nicht mehr machen darf, dann hat für ihn im Grunde das Leben keinen Sinn. Und es gibt halt einen Satz in diesem Film, wo man halt wirklich merkt, okay, ja, darum geht's. Wenn ein Pferd so verletzt ist, dass es nicht mehr das machen kann, wofür es geboren wurde, dann wird's eingeschläfert. Aber wir Menschen müssen weiterleben. Und das finde ich, das ist so die Grundthematik des Films. Der ist sehr melancholisch, sehr minimalistisch. Und wenn man Pferde wirklich scheiße findet, dann ist da vielleicht auch nicht unbedingt was, weil der halt...
Darum geht's halt.
Ja, also der zeigt halt auch 20 Minuten lang nur Szenen vom Pferdetraining, die aber nicht das Pferdetraining ausschließlich zeigen, sondern währenddessen viel über die Figuren aussagen. So. Und da muss man Lust drauf haben. Ich finde ihn sehr sensibel erzählt. Ich finde ihn wahnsinnig toll gefilmt, weil er hat so... Er hat was sehr Raues, Dokumentarisches, aber trotzdem was Wunderschönes, fast Arrangiertes. Und für mich bisher einer der, also wir reden jetzt über den zweiten Film in diesem Jahr nach Hereditary, der auch in meinen Top 10 ist momentan.
Relativ witzig. Ich habe gerade geguckt, ob der bei mir im Kino läuft, natürlich nicht. Mhm. Aber dafür läuft jetzt für eine Spielzeit, glaube ich, noch Greatest Showman.
Ja Mensch, warum nicht? Also kann man auch mal wieder machen. Wäre ein dritter Film aus meinen Tops in diesem Jahr.
Dann... Die dritte, ich sag mal, das sind jetzt keine großen Filme, die anlaufen, aber Ocean's 8.
Ja, der größte Film während der WM. Und deshalb hoffe ich auch und traue ihm das auch zu, wenn man mal guckt, wie der in den USA gestartet ist und wenn man mal guckt, wie die Ocean's-Filme in Deutschland bisher immer abgeschnitten haben, hoffe ich, dass der mal ordentlich Kasse macht.
Naja, wobei, was wie lange geht die WM noch? Bis
müssen noch 3 Wochen sein.
Ende Juli, ne?
Ja.
Da kommt noch halt Love, Simon, The First Purge und Skyscraper. Okay, Skyscraper ist ein bisschen...
Wollte ich gerade sagen, der ist ein bisschen... Und The Purge hat...
First Purge? Hm?
Ja, also sagen wir mal so, beim letzten großen Fußball-Event hat der Horrorfilm, der in der Zeit gestartet ist, jetzt auch nicht überragend performt. Das war nämlich Conjuring 2. Also,
aber trotzdem ein guter Film.
Absolut.
Ocean's 8.
Ocean's 8... Herzensfilm.
Bist Fan.
Aber richtig. Das macht nicht so viel Sinn, weil der macht im Grunde nur das, was wir kennen. Mhm. Aus 3 Jahren Oceans. Geht eher so in Richtung des ersten, weil mit 2 und 3 wurde es immer absurder. Jetzt die Handlung von Oceans 8, also eine Gruppe von Damen unter der Führung von einer umwerfenden, hinreißenden Sandra Bullock wollen auf der Met Gala, die man ja kennt, die gibt's ja wirklich, wollen sie halt Klunker stehlen, die Anne Hathaway um ihren Hals trägt. Nicht als Anne Hathaway, sie spielt eine Schauspielerin. Sie spielt eine Schauspielerin in dem Film.
Und gab's da nicht auch in Ocean's 12 diesen Meta-Gag, dass Sandra Bullock gespielt hat?
Kann sein, weiß ich gerade nicht. Jedenfalls, das ist die Handlung. Und wir sehen in diesem Film 110 Minuten lang Vorbereitung auf den Coup und den Coup. Und mehr nicht. Und das ist aber völlig fein, weil es ist... es ist umwerfend gespielt und das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich den so mag. Er hat tolle Musik. Also ich finde, also es ist halt mein absoluter Lieblingskomponist, Daniel Pemberton. Der hat auch zuletzt King Arthur gemacht. Der hat Codename Uncle gemacht. Der hat Molly's Game gemacht. Und er bringt einen wahnsinnigen Drive in diesen Film. Counselor hat auch gemacht. Und es ist der nominiert sich selber mit diesem Score für den nächsten Bond, finde ich. Also wäre ein guter Bond-Score. Und man sieht halt wirklich einfach knapp 2 Stunden Frauen zu, wie sie Spaß dabei haben, diesen Coup auszuführen. Es wirkt, das Problem bei diesem Film ist leider, und das muss man halt sagen, wie überrascht man ein Publikum, das mit einer Überraschung rechnet. Das ist so dieses typische M. Night Shyamalan-Problem. Die Leute wissen, am Ende muss ein Twist kommen, weil das war bei den anderen Oceans-Filmen auch immer so. Und der finale Twist wird ein bisschen hinten dran gehängt, aber das hat mich dann auch nicht mehr gestört. Der macht wahnsinnig viel Spaß, gutes Tempo. Könnte teilweise ein bisschen besser ausgeleuchtet sein, weil in den Innenräumen sieht er manchmal so ein bisschen aus wie eine Soap, aber geschenkt. Und in den USA hat er, soweit ich weiß, am Startwochenende alle 3 Oceans-Filme pulverisiert vom Einspiel.
Also richtig gut. Ja, da habe ich auch Lust drauf. Also ich bin sehr gespannt.
Es ist wirklich, normalerweise verwenden wir diesen Begriff eher für Filme wie Fast and Furious und Co. Es ist im besten Sinne ein absoluter No-Brainer. Das meine ich wirklich im absolut besten Sinne, weil man guckt ihn, man muss nicht mitdenken, man freut sich. Ich hatte nach 5 Sekunden ein Lächeln im Gesicht und habe es bis zum Abspann nicht verloren. Also ein absoluter Feel-Good-Sommerfilm, den ich diesen Sommer wirklich, glaube ich, noch sehr oft gucken werde.
Also einmal gehe ich da auch mit Sicherheit rein.
Ja, ich gehe jetzt in die Vorpremiere.
Jo. Gut, dann danke dir für deine Zeit.
Sehr das kostbar. War's schon.
Ja, wir sind durch.
Krass, ich war halt echt nicht viel.
Ja, haben trotzdem 36 Minuten auf der Uhr.
Wow.
Ne? Dann müssen wir sehen, ob wir nächste Woche wieder miteinander schnacken, weil der ist es ja auch ein Herzensfilm von dir jetzt inzwischen.
Ja, wow, was ist denn los diesen Sommer?
Also es ist zumindest qualitativ, ist es schon durchaus vernünftig.
Ja, wobei man sagen muss, das beilt sich jetzt. Also ich habe mal auf meine komplette Filmliste aus diesem Jahr geguckt und ich komme momentan nicht auf 40 Filme, die ich als meine Lieblingsfilme des Jahres benennen würde. Also es beilt sich jetzt so in den Top 10.
Und da hinten raus wird schwierig.
Richtig.
Ich fand aber, dadurch, dass ich auch nicht so viel gesehen habe, ich habe schon sehr, sehr viel Kram dabei.
Ist auch schön.
Sehr, sehr gut finden. Bei 39 Filmen, glaube ich, Neustarts, die ich bisher gesehen habe.
Ja, bei mir ist so die Grenze dann irgendwie bei Stronger, bei Tomb Raider Stronger. Mhm. Und ab dann ist es irgendwie nur noch, ist gut, aber hat nicht den Wert einer Top-Platzierung.
Okay. Dann, für diejenigen, die Hereditary noch schon gesehen haben, lasst mal gerne Meinungen da. Ansonsten geht mal wieder mehr ins Kino. Ist ja auch kühler da drin. Ne? Schon bei diesen merkwürdigen Temperaturen, zumindest hier in Hamburg. Das ist ganz, ganz merkwürdig.
Genau, und dann braucht ihr euch nicht über Fußball beschweren.
Richtig. So, einfach mal Filme gucken. Genau. Ist auch in Ordnung.
Nutzt das aus, wenn ihr keine Fußballfans seid, dass die Kinos leer sind.
Eben. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.